Hallo Anton, du machst ein Praktikum bei der IMI, also der Informationsstelle Militarisierung.
Ja, hi erstmal. Ich bin jetzt seit August da. Heute ist tatsächlich schon mein vorletzter Tag. Also genau, August und September war ich jetzt da. Meine Aufgaben sind recht vielfältig. Vorrangig arbeite ich eigentlich an meinen eigenen Publikationen. Es sind jetzt zwei. Die erste ist schon veröffentlicht. Die zweite wird jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich veröffentlicht. Und ansonsten organisatorische Aufgaben, zum Beispiel jetzt das Handbuch Rüstung, das von der IMI auch veröffentlicht wurde. Da war ich für den Versand zuständig größtenteils und sonst was halt nebenbei mal so anfällt. Genau.
Ja, und die schon veröffentlichte Studie, da geht es um Panzer als Game Changer oder Rohrkrepierer und die wurde am 12. September veröffentlicht. Worum geht es denn da so?
Rheinmetall hat im Juni einen Panzer, den KF-51 Panzer, vorgestellt auf einer Rüstungsmesse in Paris. Und der steht eben in Konkurrenz zu einem bereits bestehenden deutschen Rüstungsprojekt, also auch einem Panzer, der zusammen mit Frankreich entwickelt wird. Und in der Studie geht es eben darum, zu untersuchen, welche Bedeutung jetzt diese Entwicklung eines eigenen Panzers Rheinmetalls auf der einen Seite für dieses deutsch-französische Projekt hat, aber auch zu schauen, wie das in reale Bestrebungen Deutschlands reinpasst, wie das in den aktuellen Konflikt mit Russland auch reinpasst, wie der zu verstehen ist, ob dieser Panzer überhaupt auch zur Produktion gelangen wird oder ob der einfach nur ein Signal sein soll in all diesen Feldern auch.
Und das andere Gebiet, zu dem du schaust oder noch nicht veröffentlicht hast, ist Moldawien. Was hat dich an Moldawien interessiert?
Moldawien ist in dem Sinne interessant, dass es schon lange ein Staat ist, der eben zwischen den Fronten vom russischen Imperialismus und dem deutschen europäischen Imperialismus, besonders dem europäischen Imperialismus steht, ähnlich wie die Ukraine und gerade auch jetzt in dem Gesichtspunkt, dass ja in der Ukraine sich dieser Konflikt so weit zugespitzt hat, dass jetzt dieser Staat unter einem Krieg leidet, weil Russland dort eingefallen ist und wie die Situation da in Moldau als Nachbarstaat aussieht, wie da sich jetzt auch Machtgefüge ergeben und der konkrete Gesichtspunkt wird sein, wie sich also die Republik Moldau jetzt in den letzten Jahren und besonders 2022 in Richtung Westen sozusagen metaphorisch begeben hat, wo vorher eine etwas ambivalentere Politik vorgeherrscht hat.
Also wenn ich so auf die Karte gucke, dann ist Moldawien direkt an der Grenze zu Rumänien. Rumänien gehört ja sowohl, glaube ich, zur NATO und EU, ne? Und die andere Grenze ist die Ukraine. Und das sind die beiden Nachbarstaaten. Und es hat keine Küste am Schwarzen Meer, oder?
Hat, soweit ich weiß, keinen Meerzugang direkt. Ich glaube, über einen Fluss ist man so ein bisschen ans Schwarze Meer angebunden, wenn ich mich recht entsinne.
Früher gehörte Moldawien mal zu Rumänien und da glaube ich, gibt es ja auch so komische Ansprüche. Aber was gibt es denn da sonst noch für Konfliktfelder in Moldawien?
Genau, einmal gibt es den, wie du ja schon angesprochen hast, den Anspruch teilweise von Rumänien, der zwar in letzter Zeit abgeschwächt wurde, aber immer noch existiert, Moldau wieder einzugliedern zu Rumänien. Aber auf der anderen Seite gibt es auch zwei andere Konfliktherde, die halt im Land selber sich abspielen. Der große Konfliktherd da ist Transnistrien. Das ist ein de facto Staat, der sich eigentlich kurz vor der Staatsgründung der Republik Moldau nach dem Untergang der Sowjetunion 1990 abgespalten hat und sich seitdem quasi selbst verwaltet und eben ein de facto Staat ist, aber nicht de jure. Er wird von keinem anderen Staat, der offiziell anerkannt ist, eben als Staat auch wahrgenommen, selbst von Russland nicht, obwohl man von Russland eigentlich wirtschaftlich großflächig abhängig ist. Und der kleinere Konfliktherd ist eine autonome Region im Süden Moldawiens oder Moldaus. Gagausien nennt sich das, das ist Teil Moldaus. Aber die Gagausen, wenn ich das richtig ausspreche, sind eben eine Bevölkerungsgruppe innerhalb der Republik, die sich auch sehr zu Russland gezogen fühlt und auch eine andere Sprache spricht und da auch in großen Teilen sich selbst verwalten darf. Mit Russland habe ich mich tatsächlich eher weniger beschäftigt, also mit Russland und den russischen Bestrebungen in Moldau. Und mein Schwerpunkt sind dann eher die Bestreben der EU in dem Land, gerade weil auch in der Politik über die letzten Jahre eben eine starke Westorientierung offensichtlich geworden ist, auch von Moldau selber. Und deswegen habe ich mir dann die Aspekte angeschaut, wobei das andere natürlich sicher auch sehr interessant ist. Ich konnte es aber aufgrund der Zeit und auch der Kapazitäten einfach nicht angehen. Deswegen habe ich mich dann für diese eher EU-lastige Perspektive dann entschieden.
Was macht dann die EU an Einflussnahme oder Handelsbeziehungen oder Waffenlieferungen dort oder anderes?
Die EU geht da auf vielfältige Art vor. Die wichtigste und für die EU selber auch sicher wichtigste Art der Einflussnahme ist die wirtschaftliche, wo Russland vor 10, 20 Jahren noch der wichtigste Handelspartner auch Moldaus war, hat sich das stark gewandelt und heute ist es vorrangig die EU, mit der gehandelt wird. Das hat man auf verschiedene Arten durchgesetzt. Begonnen hat das Ganze mit den EUBAM-Missionen. Das sind die European Border Assistance Missions in Moldau und der Ukraine. Die sind quasi dazu da, den Wirtschaftsraum der EU, den zollfreien Raum oder die Zölle für viele Waren auf jeden Fall sehr viel niedriger zu schrauben und so eben den Handel mit EU-Staaten für Moldau auch zu erleichtern. So, das ist natürlich ein Vorteil für Moldau, weil man Waren billiger absetzen kann und deshalb auch mehr verkaufen kann. Zu Russland hat man immer noch Zölle, deswegen orientiert man sich natürlich mehr nach Westen. Und für die EU ist hier natürlich dann vor allem Vorteil, dass man Moldau so auch an sich bindet, weil Moldau auch einfach wirtschaftlich abhängig davon ist, in die EU zu exportieren und auch billig aus der EU importieren zu können, weil die Zölle so niedrig sind. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einige andere Aspekte. Zum Beispiel musste Moldau jetzt aufgrund des Kriegs in der Ukraine sehr viele Flüchtlinge auch aus der Ukraine aufnehmen. Und auch da hat dann zum Beispiel die Offiziellen dieser EUBAM-Mission helfen zum Beispiel jetzt bei der Grenzkontrolle und so weiter, um die Flüchtlinge aufnehmen zu können. Aber man unterstützt es natürlich auch finanziell von Seiten der EU. Man hat ja jetzt schon öfter gehört von diesen Unterstützungspaketen auch für die Ukraine. Und da ist eigentlich fast auch immer dann noch ein kleiner Teil für Moldau drin vorgesehen. Auf der anderen Seite ist Moldau auch an das europäische Stromnetz mittlerweile angeschlossen. Lange Zeit war man an das russische Stromnetz angeschlossen, über Transnistrien auch, weil dort viele große Kraftwerke auf eigentlich moldauischem Boden stehen und man in Moldau keine eigenen großen Kraftwerke hat, die man selber verwaltet. Und von daher muss man Strom von woanders beziehen. Das war lange Russland. Und jetzt, da man sich von Russland abwenden möchte, muss man irgendwo anders den Strom herbekommen und deswegen jetzt beschlossen, dass die EU eben den Strom für Moldau liefert oder einen sehr, sehr großen Teil davon.
Moldawien ist eigentlich ein relativ kleines Land, würde ich denken. Wie viele Einwohner hat das eigentlich?
Einwohner hat es auf dem Stand, den ich finden konnte, um die 2,8 Millionen. Das sind nicht so viele und das wird auch noch weiter abnehmen. Moldau ist nämlich ein sehr abwanderungslastiger Staat, weil die Einkommen dort sehr niedrig sind und auch Sozialleistungen nicht allzu gut. Das heißt, viele Menschen dort leben in Armut. Moldau ist nicht umsonst als Armhaus Europas bekannt und verzeichnet jedes Jahr eigentlich mindestens mehrere Zehntausende Abwanderungen. Das führt natürlich zu einem starken Bevölkerungsrückgang. Und viele Menschen kommen auch nicht zurück. Die bleiben im Ausland einfach, weil dort auch die Lebensbedingungen besser sind. Man hat aber tatsächlich per Kopf die meisten Geflüchteten aus der Ukraine tatsächlich aufgenommen von allen europäischen Staaten. Also durch Moldau selber sind mittlerweile schätzungsweise, die genauen Zahlen sind nicht ganz bekannt, mehr als 600.000 Menschen gereist und in etwa 100.000 von diesen Menschen sind auch länger in Moldau geblieben und bleiben bisher auch noch in Moldau. Viele sind dann auch schon wieder zurück in die Ukraine gereist, aber auch ein sehr, sehr großer Teil ist in andere Staaten weiter, hat Moldau quasi als Durchreiseland genommen und genutzt. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine riesige Leistung, wenn so ein einwohnerarmes Land so viele Geflüchtete aufnehmen muss.
Du hattest gesagt, dass Moldawien an Stromnetz der EU angeschlossen ist und EU-Militärmissionen an der Grenze zwischen Moldawien und der Ukraine auch stattfinden. Wie sind da eigentlich die Grenzvereinbarungen mit der EU selber? Also weil normalerweise denken wir an die Festung Europa, wo die Grenzen ziemlich abgeschottet sind, wie jetzt zum Beispiel bei Polen und Belarus. Wie sieht denn das bei Moldawien, Rumänien aus?
Die Grenze zwischen Moldawien, Moldau und Rumänien ist eigentlich sehr, sehr offen. Rumänien stellt auch sehr, sehr vielen Einwohnern in Moldau die rumänische Staatsbürgerschaft aus. Das hat mit historischen Faktoren und so weiter und auch diesem, wie schon angesprochenen, Anspruch Rumäniens auf Moldau zu tun. Und generell ist auch die Einreise nicht allzu schwierig und soll auch noch stark erleichtert werden in den nächsten Jahren. Die Grenzsituation sieht auch so aus, dass Moldau tatsächlich von der EU genutzt wird, um die eigenen Grenzen zu verschieben, nach außen zu verschieben. Momentan sieht so aus, dass sowohl diese EUVAM-Missionen, die ich schon angesprochen habe, genutzt werden, um den wirtschaftlichen Raum der EU quasi auszuweiten. Und seit Juni diesen Jahres gibt es auch eine Frontex-Mission in Moldau, die dann quasi dazu genutzt wird, auch geografisch die Grenzen der EU vorzuverschieben, ohne aber gleichzeitig Moldau den Status eines EU-Landes zusagen zu müssen.
Ist das dann so ein Assoziationsabkommen zwischen der EU und Moldawien?
Genau, das besteht auch schon länger, seit 2014, wenn ich mich recht entsinne. Moldau wird quasi so zum erweiterten Raum der EU gerechnet. Und das macht man auch ganz schlau, denn so muss man Moldau auch nicht die Rechte eines EU-Mitgliedstaates erweisen, sondern kann den Staat quasi dazu nutzen, die eigene Einflusssphäre auszuweiten, ohne besondere Zugeständnisse machen zu müssen.
Und diese EUBAM-Mission?
Das ist keine konkret militärische Mission, das kam jetzt erst mit der Frontex-Mission 2022. EUBAM ist quasi eher als Art wirtschaftliche Funktion zu sehen, dass man hier eben versucht, den Zoll zu senken und so das wirtschaftliche Miteinander zu verstärken nach Richtung EU, aber da natürlich auch zu schauen, wie ist der Handel zur Ukraine und den auch zu überprüfen und da illegale Aktionen wie Schmuggeln und so weiter zu unterbinden.